Jetzt wollen wir einsteigen, und zwar möchte ich euch eine Frage stellen. Wie lange ist es her, als ihr zum letzten Mal so ein feines Filetstück auf eurem Teller hattet? Mögt ihr euch erinnern? Bei mir war es letzten Sonntag. Nach dem Gottesdienst hatte ich einen externen Dienst und da hat mich ein junges Ehepaar eingeladen in ein nobles Restaurant zum Mittagessen. Interessanter Kontakt zu diesem jungen Ehepaar. Vor Jahren haben die mich mal gefragt, würdest du uns trauen? Wir möchten nämlich christlich heiraten. Wir haben alles vorbereitet, nur der Brautprediger haben wir nicht. Und zwar auf dem Gomo-See, 2 Tage lang. Das war die pompöseste Hochzeit, die ich jemals miterlebt habe, mit weißem Flügel draußen vor dem See und so weiter. Es hat dann gerade geregnet während der Trauung und ich hatte das Thema Jesus im Boot haben, im Eheboot haben, mitten im Sturm. Es hat wirklich gepasst. Aber da haben sie mich gefragt, willst du mich trauen? Und ich kannte sie ja nicht und dann habe ich gesagt, ja, wir reden mal darüber. Und dann saßen sie bei uns, ich sehe sie heute noch bei uns in der Stube, Wohnzimmer sitzen. Und dann haben sie gesagt, eben, wir möchten eine christliche Trauung haben. Und ich habe sie dann mal irgendwann gefragt, ja, seid ihr dann selber überhaupt Christen? Und da haben sie gesagt, das ist genau unser Problem. Wir sind es nämlich nicht oder noch nicht. Aber wir möchten mit dem Segen Gottes heiraten. Wir spüren, das ist noch dran bei uns, bevor wir heiraten. Sie haben dann einem anderen Ort den Glaubenskurs besucht und haben dann ihr Leben Jesus übergeben, noch vor der Trauung. Und jetzt haben sie mich eingeladen nach Zürich in ein nobles Hotel. Wir saßen dann dort, Fensterplatz, Aussicht über die ganze Stadt Zürich letzten Sonntag. Und dann kam natürlich die Speisekarte. Oh, die Preise. Viele. Ich habe was anderes ausgewählt, weil es noch ein Fleisch gibt, das ich noch lieber habe als viele, aber ich sage euch nicht welches. Aber heute im Gottesdienst im ersten Teil wollen wir uns nochmals konkret beschäftigen mit dem eigentlich viele Stück von dieser Geschichte, nämlich dem von Nehemiah, von dieser Nehemiah-Geschichte, nämlich dem Aufbau der Stadtmauern Jerusalems. Wir hatten jetzt ja eine Ferienpause, aber heute geht es ja weiter mit unserer Predigtreihe. Erschaffen, um Gott zu dienen, anhand der Nehemiah-Geschichte. Und da ist einfach so viel drin, auch für unser Leben. Also ich wurde so richtig warm beim Vorbereiten. Aber damit wir bei Nehemiah jetzt nach dieser Pause wieder schnell ein bisschen drin sind, zuerst die Frage, was war eigentlich die primäre Motivation oder der Antrieb dieser Juden, dass sie bereit waren, die zerstörten Stadtmauern Jerusalems nach jahrelangem Nichtstun in dieser Richtung wieder aufzubauen? Was war ihre Motivation? Das ist etwas, was mir ganz wichtig geworden ist. Es war nicht ein fanatischer Patriotismus. Es war nicht ein fanatischer Nationalstolz. Sicher war da auch ein bisschen Heimatliebe drin. Das darf ja auch sein. Aber es gibt noch heute Staatsregenten, die Völker anheizen oder aufheizen mit blindem Nationalismus. Und oft arbeitet man dann ja noch mit Feindbildung. Die Amerikaner sind ja so ein weltweites Feindbild. Der Donald Trump ist an allem schuld im Moment, was in dieser Welt falsch läuft. Und indem gewisse Herrscher noch heute bewusst den Nationalismus anheizen, was machen sie damit? Sie überdecken oft die eigenen Probleme und die eigenen Versäumnisse der eigenen Regierung im Land. Das war es nicht. Das war nicht damals der primäre Antrieb, die Motivation, um diese zerstörte Mauer wieder aufzubauen, sondern Nehemiah betont das immer wieder, was der Grund war, die Motivation, nämlich die Wiederherstellung der Ehre Gottes. Denn mit diesen zerstörten Mauern lag die Ehre Gottes in Trümmern. Das sagt Nehemiah immer wieder in verschiedener Art und Weise. Die Juden sind durch diese zerstörten Mauern, die da lagen, seit Jahrzehnten zum Gespött geworden von ihren Nachbarländern. Und diese umliegenden Völker haben gesagt zu den Juden, ihr seid doch das Volk Gottes. Aber wo ist dann die Kraft von diesem Gott? Wir sehen nichts, liegen ja nur Trümmer da in Jerusalem. Das muss ja ein Schwächling sein, dieser Gott. Also wir haben es da viel besser mit unseren Götzen. Das ist das Erste. Und die zweite Frage, dass wir ein bisschen drin sind, warum hat Gott, ich habe mir das überlegt, warum hat Gott diesen Mauerbau eigentlich aufschreiben lassen von damals? Gottes Wort ist ja zeitlos. Und wenn Gottes Wort zeitlos ist, dann muss diese Geschichte, diese alte, heute nicht mehr aktuelle Geschichte in Jerusalem, auch uns etwas sagen. Boris Grunau hat es vor 3 Wochen schon gesagt, dieser Aufbau dieser Stadtmauer ist ja ein Bild für uns heute, nämlich ein Bild für den Bau des Reiches Gottes. Aus neutestamentlicher Sicht, 1. Petrus 2,5, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört. Und das geht es noch heute um den Bau einer Schutzmauer, zum Beispiel der Gemeinde, den Bau einer Schutzmauer auch von unseren Familien. Und es geht vor allem, das alles ineinander gesagt, um den Bau des Reiches Gottes. Und auch bei diesem Bau geht es zuerst um die Ehre Gottes. Viele von euch kennen den Namen Spurgeon. Man sagt von Spurgeon, er war der König aller Prediger. Und das war seine Theologie. Alles zur Ehre Gottes. Auch beim Bau vom Reich Gottes geht es primär um die Ehre Gottes. Und dazu sind wir alle eingeladen. Jesus zu ehren, indem wir ihm dienen, indem wir mithelfen beim Bau seines Reiches. Wir haben ja eine wunderschöne Dekoration zu unserem Thema hier und draußen auch. Habt ihr schon gesehen, auch draußen gibt es eine Dekoration. Nette Dekoration, da gibt es ein Schild, Baustelle betreten verboten. Da bin ich nicht ganz so einverstanden, aber Sie haben es ja gut gemeint mit der Dekoration, ist keine Kritik. Ich weiß nicht, ob ich das Schild noch wegnehme. Eigentlich sollte dort stehen, Bau von Gottes Reich, alle sind eingeladen, diese Baustelle zu betreten. Und um das geht es. Wir wollen Jesus dienen und ihn ehren, indem wir miteinander bauen an seinem Reich. Und wir tun das freiwillig, wir tun das gern, wir tun das motiviert. Warum? Weil wir selber von Jesus reich beschenkt sind. Weil wir jeden Tag unverdiente Zuwendungen von Jesus erfahren, unverdiente Gnade. Das ist unsere Motivation. Im Moment läuft bei uns im Auto immer ein bisschen die gleiche CD. Und wenn so eine CD läuft beim Autofahren mit Liedern oder mit Musik drauf, habe ich immer ein bisschen Krach mit meiner Frau. Wir sind da ganz verschieden. Wenn mir ein Lied gefällt oder ein Musikstück, da kann ich 30 bis 40 Mal immer zurückdrücken. Also wenn das Lied fertig ist, drücke ich da während dem Fahren, tack, zurück. Immer wieder, da kann ich so richtig genießen. Ich weiß dann immer, wann die Stellen kommen. Meine Frau sagt nach dem 3. und 4. Mal, jetzt hör mal auf, es reicht. Und ich sage immer, es ist so schön. Und eines, das ich jetzt 30 oder 40 Mal gehört habe, ja oder mehr, ich glaube es ist mehr, ist ein neues Lied von einer neuen CD, ein neues Lied, das ist im Dialekt, das heißt, ich bin nimm de gleich, in dem Refrain immer wieder. Ich bin nimm de gleich, ich bin eine neue Schöpfung durch Christus, dank Gott. Dann liegt der Jubel. Ich werde es nächste Woche wieder hören im Auto. Ah, das ist ein Refrain. Ich bin nimm de gleich, ich bin eine neue Schöpfung in Christus, dank Gott. Und das ist die Motivation, warum wir gerne bauen am Reiche Gottes. Und jetzt noch ein zweiter Punkt, warum hat Gott wohl diesen alttestamentlichen Mauerbau aufschreiben lassen? Und auf das möchte ich heute jetzt eingehen, weil Gott noch heute nach den genau gleichen Prinzipien sein Reich baut. Und da möchte ich euch einladen, dass wir nochmals miteinander eintauchen in Kapitel 3. Ich habe euch die Stellen immer oben aufgeschrieben. dass wir nicht zu viel Stress haben beim Zuhören. Da heißt es, am Anfang, wo dieser Bau beschrieben wird, dieser Aufbau jetzt, heißt es im Kapitel 3, Vers 1, und Eliaschib, der hohen Priester, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern auf, und sie bauten das Schaftor. Der Bau geht also los. Wenn ihr das ganze Kapitel gelesen habt, ja, dann seht ihr ja, dass über 40 Bautrupps beschrieben sind, die gleichzeitig an dieser Mauer gebaut haben. Ich hoffe, man sieht es. Das ist die alte Stadtmauer Jerusalems. Gleichzeitig. Warum? Das war wegen den Feinden. Diese Mauer musste schnell gebaut werden. Die konnte nicht Abschnitt für Abschnitt und dann der nächste wegen den Feinden. Diesmal gleichzeitig wurde die ganze Stadtmauer oder der größte Teil zumindest aufgebaut. Und wer hat zuerst begonnen oder wer wird hier in diesem Text zuerst erwähnt? Welche Gruppe von Leuten der Bevölkerung in Jerusalem? So baut heute noch Gott heute sein Reich. Wer wird zuerst hier erwähnt? Der hohe Priester und seine Priester. Wer ist der hohe Priester? Ja, das waren die geistlichen Leiter vom damaligen Volk Gottes. Die gingen voraus beim Bauen. Die waren sich nicht zu schade, schmutzige Hände zu bekommen. Und hier finden wir bereits ein Leiterschaftsprinzip des Reiches Gottes. Es gibt ja verschiedene Leiterschaftsprinzipien in dieser Welt. Ich möchte das kurz einmal aufzeigen. Ich hoffe, dass ihr das alles seht. Es gibt verschiedene Leiterschaftsprinzipien in dieser Welt. Da gibt es zum Beispiel dieses Leiterschaftsprinzip hier, das Blaue. Das ist ein typisch schweizerisches Leiterschaftsprinzip. Das Volk ist der Souverän. Das Volk bestimmt, was das Volk sagt. Das Volk hat immer Recht, wie es Christoph Blocher sagt. Und da ist die Leitung des Volkes. Ich war letzte Woche am Montag im Zürcher Kantonsrat, weil ich einen neuen Verwandten habe, dem ich schon 10 Jahre lang versprochen habe, dass ich einmal komme. Und da saß ich auf der Tribüne. Die haben ein neues Wassergesetz verhandelt für den Kanton Zürich. Und mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Da war nämlich der zuständige Regierungsrat da, Baudirektor des Kantons Zürich, Präsident des Regierungsrats. Er saß vorne auf dem Bock. Der durfte ja immer als letzter noch ein Votum haben, bevor abgestimmt wurde. Es waren etwa 5 oder 6 Abstimmungen. Der hat jedes Mal verloren. Alle seine Parteimitglieder, 55 der SVP, man sieht man an der großen Tafel, wie die stimmen. Nicht einmal bei diesen 6 oder 7 Abstimmungen hat einer für den Baudirektor gestimmt. Die haben immer gegen ihn gestimmt. Und der nahm es noch recht gelassen. Als Pause war, gab er mir sogar noch die Hand. Oh, habe ich mich gefühlt, Regierungsratspräsident, darf ich mal die Hand geben? Da habe ich meinen Verwandten gefragt, was ist denn hier eigentlich los? Warum lässt ihr euren Baudirektor dauernd im Regen stehen? Er hat mir denn das Spiel erklärt und der Baudirektor wusste das von Anfang an, dass er immer verliert. Deshalb, der wäre ganz easy. Das ist schweizerisches Leitungsprinzip. Das Volk hat Recht und die Leitung ist unten, aber das mag für die Demokratie gut sein, aber das ist kein Leitungsprinzip des Reiches Gottes. Wir hatten letztes Jahr die Predigtreihe über die Sendschreiben. Wisst ihr noch, welche Gemeinde Jesus am meisten getadelt hat? Das 7 Sendschreiben. Welche Gemeinde hat Jesus am meisten getadelt? Wer weiß es? Die letzte. Laodicea. Und was heißt Laodicea auf Deutsch? Das Volk spricht Recht. Da gibt es noch weitere Führungs- oder Leitungsprinzipien in dieser Welt. Ich habe hier noch eines, das ist genau das Gegenteil. Ich sage es mal ganz einfach, das ist das amerikanische Leitungsprinzip, US. Hier sind die Leiter, da ist die Leitung und das Volk hat nichts oder nicht viel zu sagen. Ist das ein biblisches Leitungsprinzip oder Leiterschaftsprinzip? Ist auch kein biblisches Leiterschaftsprinzip. Mag in der Politik richtig sein, aber nicht im Reich Gottes. Ja, welches ist denn das biblische Leiterschaftsprinzip? Das ist das, was wir hier sehen und auch an anderen Stellen vom Neuen Testament. Die Hohepriester, die sind vorausgegangen. Die Priester waren sich nicht zu schade, schmutzige Hände zu bekommen. Ich zeige jetzt das auch einfach. Das biblische Leiterschaftsprinzip, das funktioniert so. Der Hohepriester ging voraus und seine Priester sind als Erste erwähnt. Ich glaube, das ist kein Zufall. Und deshalb ist es gut, wenn hier auch das Haus einmal geputzt wird. Wir machen ja ein Putzfest. Wenn man da auch die Pastoren einmal sieht und die Gemeindeleiter. Oder umgekehrt, es ist ein No-Go, wenn zum Beispiel ein Pastor einlädt für den Gebetsabend und er selber sitzt vor dem Fernseher während dieser Zeit. Ein No-Go. Leiter gehen voraus. Natürlich können Leiter nicht alles machen und die dürfen auch nicht alles machen. Ich mag mich erinnern, als ich einen Wechsel machte in meinem Beruf, ich war ja Konditor-Confiseur, so mit 10 Leuten waren wir im Betrieb, und da habe ich gewechselt in die Schokoladenindustrie und war dann Mitglied einer Abteilungsleitung mit 150 Mitarbeitern. War ein großer Wechsel. Ich mag mich erinnern, in der ersten Woche in der Schokoladenfabrik in unserer Abteilung war eine Maschine kaputt. Kiloweise Pralinen fielen auf den Boden, wirklich kiloweise. Und was habe ich gemacht wie ein Konditor? Ich bin gerannt und habe den Leuten geholfen, da aufzuräumen. Wieso kiloweise? Ist doch schade, kiloweise Pralinen. Einfach am Boden. Da kommt meine Chefin vorbei, damals die Abteilungsvizeleiterin, und sagt zu mir, komm da weg. Das ist nicht dein Job. Sondern deine Aufgabe ist immer, die Gesamtübersicht zu behalten. Wenn du hier hilfst, wegen diesen wenigen Kilos, ist ein Klacks für eine Schokoladenfabrik. Da könnte ein anderer Schaden entstehen, den du nicht siehst, und wir haben viel den größeren Schaden für die ganze Firma. Und deshalb, ich sage noch einmal, natürlich können und dürfen leider nicht alles abdecken. Aber was hat der Hohepriester mit seinen Leuten gebaut? Schaut nochmals hin vorne, was steht, was haben sie gebaut? Nicht irgendetwas, sondern das Schaftor. Also dieses Tor, wo die Opfertiere hineingeführt wurden in die Stadt und in den Tempel. Interessant. Also es hat wieder mit ihrem Hauptdienst zu tun. Ich sage es noch einmal, noch heute baut Gott sein Reich nach den gleichen Prinzipien wie damals. Und jetzt heißt es im Vers 2, und das lesen wir immer wieder im ganzen Kapitel, neben ihm baute, es werden also über 40 verschiedene Bautrupps beschrieben, ich möchte nur zwei herausgreifen. Vers 8, da heißt es, daneben baute Uziel, der Sohn Harhajas, der Goldschmied, und neben ihm baute Hanania, der zu den Salbenbereitern gehört. Wenn wir uns das einmal vorstellen, der Goldschmied, was hat er normalerweise für Hände? Ich habe mir überlegt, der hätte auch einen Deal machen können mit dem Nehemia. Der hätte sagen sollen, Nehemia, ich mache für dich neue schöne Fingerringe, oder neue schöne Ohrringe, und dafür muss ich nicht mitbauen. Das wäre doch ein kluger Deal gewesen. Nein, der Goldschmied war sich nicht zu schade, mit seinen feinen Händen auch anzupacken, bis seine Hände rau wurden, bis seine Hände wahrscheinlich schmerzten, wund wurden. Und der Hanania, der Apotheker, der hat das Gleiche gemacht. Er hat auch bei diesen rauen Steinen angepackt, auch die Holzbalken angepackt. Und jetzt wieder die Frage, was heißt diese Art von Mitarbeit für uns heute, für den Bau von Gottes Reich, dieser Goldschmied? Oder diese, sie werden noch mehr beschrieben, die Frauen nachher, noch mehrere, diese Apotheker, diese Salbenmischer. Rick Warren hatte mal einen guten Satz geprägt und den möchte ich euch weitergeben. Das ist ein Prinzip des Reiches Gottes. Er hat gesagt, unser primärer Dienst in Gottes Reich soll im Bereich von unseren Begabungen liegen. Und unser sekundärer Dienst einfach dort, wo wir gerade gebraucht werden. Zum Beispiel diese Apotheker hier. Ich kann mir nicht anders vorstellen, die hatten noch nie so viel Bedarf in Jerusalem an Wundheilsalben wie während dem Bau. Also ich glaube nicht, steht zwar hier nicht, dass er seinen Laden ganz dicht gemacht hat. Ja, da hat da wieder eine Schramme, da wieder wunde Hände, da musste Salben, da musste Pflaster her. Aber trotzdem hat er angepackt, wahrscheinlich ein bisschen neben seinem Geschäft, wo er gebraucht wurde zum Bauen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Nehemia für die, kann ja nicht anders sein, für die komplizierten und heiklen Arbeiten bestimmt die Fachleute eingesetzt hat. Die gelernten Steinmetzen, die erfahrenen Architekten, die begabten Handwerker und die einfacheren Arbeiten haben mehr diejenigen gemacht, die sich nicht gewohnt waren. Und so stelle ich mir vor, das kann ja nicht anders sein, dass die Fachspezialisten neben den einfachen oder ungewohnten Arbeitern wie Springer fungierten in diesem Bau. Die hatten ihren Bauabschnitt, wie es steht. Aber ich kann mir vorstellen, Fachleute haben dann zwischendurch auch noch einen anderen Bauabschnitt im Auge gehabt, vielleicht mit denen einen Termin abgemacht, die weniger Ahnung hatten vom Bauen. Dann wurde angeschaut, das habt ihr gebaut, oh, da muss noch ein bisschen korrigiert werden. Aber wir sprachen am Morgen vielleicht um 10 Uhr, aber das nächste Baustück, das macht man so und so. Und da hat der Fachspezialist das vorgemacht. Jetzt macht ihr weiter. Ich komme dann am Nachmittag wieder. Ich gehe wieder zu meiner Baustelle. Und dann komme ich wieder, wenn ihr Fragen habt und wie es weitergeht. Unser primärer Dienst soll im Bereich von unseren Begabungen stehen, im Reiche Gottes. Jemand hat einmal gesagt, was du gut kannst, das sollst du, wenn irgendwie möglich, immer auch für Gottes Reich tun. Vielleicht kannst du schön dekorieren. Wenn es irgendwie möglich ist, solltest du das auch fürs Reich Gottes tun. Oder du kannst gut backen. Oder du kannst gut Musik machen. Wenn irgendwie möglich, solltest du es auch für das Reich Gottes tun. Oder du bist ein begabter Handwerker. Schau dir mal dieses schöne Haus an. Wenn Gäste da sind von uns, die zum ersten Mal hier sind, dann loben sie immer dieses Haus. Und ich bin da ein bisschen stolz, obwohl ich nichts damit zu tun habe, und sage, wir haben gute Handwerker in der Gemeinde, die ihre Gabe fürs Reich Gottes eingesetzt haben. Und wenn du bis jetzt noch nicht angefragt worden bist, wie du deine Gaben in Gottes Reich und in der Gemeinde einsetzen kannst, dann darfst du auch zu uns kommen, darfst du uns ansprechen, die Gemeindeleitung oder uns auch Pastoren. Diese Bauleute waren aber auch bereit, lesen wir hier, anzupacken, wo eine Notsituation war, wo eine Lücke war. Sie waren bereit, auch einzuspringen, wo ein dringendes Bedürfnis jetzt da war, wo niemand anders es ausfüllen konnte. Deshalb haben auch die Goldschmiede, die Apotheker mitgearbeitet. Und das ist auch ein wichtiges Prinzip fürs Reich Gottes. Also niemand kann sagen, ich bin zwar hochbegabt zum Musikmachen, aber ich habe keine Begabung, zum Beispiel die Toiletten zu reinigen im Gemeindezentrum. Also niemand kann sagen, ich bin begabt in Kinderarbeit, aber den Abfall abräumen im Haus Gottes, das kann ich nicht, da bin ich nicht begabt. Kann auch niemand sagen, ich bin sehr begabt in der Musik, aber fürs Beten, da bin ich nicht begabt. Jeder Christ kann beten. Jeder Christ. Also unser primärer Dienst soll im Bereich von unseren Gaben liegen und unser sekundärer Dienst dort, wo ich gerade gebraucht werde. Und jetzt soll es auch ein bisschen praktisch werden. Das Phila steht ja vor der Tür, das Pfingstlager. Da braucht es viele, viele Mitarbeiter. Und draußen hat Solisten, euch eintragen könnt, auch wenn ihr da nicht so begabt seid, ist völlig egal. Alle werden gebraucht. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr den Jochi euch bei Jochi hübscher melden oder ihr dürft euch auch melden beim Christoph Ritzmann oder auch beim Bruno, der da sitzt, der kann euch das erklären, wie das so ist beim Eintragen von diesen Listen. Alle sind gefragt. Und wir freuen uns jetzt schon anschließend für den Kirchenkaffee, den Kirchenkaffee. Die Ruth hat mir jedoch mitgeteilt, dass sie noch für 5 Sonntage Leute sucht. Du darfst dich gerne eintragen. Es ist immer heikel, wenn man das so aufruft dazu, dass nämlich dann die sich eintragen, die schon 4 oder 5 Mal sich eingetragen haben. Nein. Das Prinzip im Reich Gottes ist ein anderes wie hier. Neben ihm baut, es soll aufgeteilt werden. Ich will euch noch mitnehmen in eine Baugruppe im Vers 5. Jetzt heißt es im Vers 5, neben ihm bauten die Leute von Tekoa, und jetzt kommt ein aber ihre Vornehmen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst. Übrigens, Tekoa liegt ziemlich weit weg von Jerusalem, 18 Kilometer, und da kamen Leute, die haben mitgebaut. Aber es gab unter denen Leuten in Tekoa solche, die werden hier als Vornehme bezeichnet, die haben sich geweigert. Was war denn ihr Problem? Wenn wir den Vers genau lesen, merken wir, was ihr Problem war. Es waren nämlich nicht Leute, die keine Zeit hatten. Es waren nicht Leute, die mit Recht sagen konnten, also wir können uns unmöglich frei machen für den Aufbau dieser Mauer. Zum Beispiel wie heute eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern, die sagt, also ganze Familie liegt auf mir und ich muss noch meinen Lebensunterhalt bestreiten, da habe ich einfach keine Zeit, um noch große Sprünge im Reiche Gottes zu machen. Das war nicht das Problem von diesen Vornehmen. Wir haben es gelesen. Was war das Problem? Sie beugten ihren Nacken nicht zum Dienst. Das ist hebräische Sprache. Und hier wird die erste Sünde, die in der Bibel erwähnt wird, angesprochen, nämlich den Stolz. Sie beugten, nicht weil sie keine Zeit haben, sondern sie beugten ihren Nacken nicht zu Dienst. Die haben gesagt, in unserer Sprache gesagt, so tief lasse ich mich nicht hinunter. Das ist unter meiner Würde, sich diesem Nehemia zu unterstellen. Dieser Nehemia, der hat mir nichts zu sagen. Der hat doch mir nichts zu befehlen, was ich zu tun habe. Auch ein bisschen Schweizer Kultur, die da in Bern oben. Die haben mir doch nichts zu sagen, was ich zu tun habe. Und manchmal tönt es auch im Reich Gottes so. Der Pastor darf über alles predigen, darf alle theologischen Saltos machen, nur etwas darf er nicht vom Wort Gottes in mein Leben hineinreden. Ich könnte fast schon ein Büßlein darüber schreiben, über dieses Thema. Es war doch mal ein Gastredner da, der hat gesagt, eine gute Predigt ist die, hat sich jemand bekehrt und hat sich jemand beschwert. Beschwert. Ich habe, bevor ich zu predigen begann, einen Rat von meinem Vater bekommen. Er hat mir gesagt, Matthias, wenn du anfängst zu predigen, halte dich möglichst ans Wort Gottes. Wenn jemand mit dir nicht zufrieden ist, dann hat das nichts mehr mit dir zu tun, sondern dann ist er mit Gott nicht zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich das immer eingehalten habe, aber es ist ein guter Rat. Haben sie Leute nicht mehr mit dir zu tun, sondern mit dem lebendigen Gott. Wie hat das wohl getönt unter diesen Vornehmen? Vielleicht haben sie gesagt, wer ist denn dieser Nehemia überhaupt? Der hat sich ja angebiedert damals da. Er wollte Mundschenk werden, er hat sich eingeschmeichelt beim persischen Großkönig, um Karriere zu machen. Und jetzt hat's nicht geklappt und jetzt kommt er nach Jerusalem und will unser Chef spielen. Was hat er überhaupt für eine Ausbildung? Hat er einen Bauingenieur einmal studiert? Also von dem lassen wir uns doch nichts sagen. Das ist unter unserer Würde. Aber diese Vornehmen haben einen Denkfehler gemacht. Welchen nämlich? Sie haben den Faktor Gott außer sich gelassen. Wer wollte, dass der Nehemia Mundschenk wurde beim persischen Großkönig? Wer? Gott. Wer wollte, dass Nehemia dann kam als Statthalter nach Jerusalem? Gott. Wer wollte, dass durch die Leitung von Nehemia die Stadtmauern nach langer Zeit wieder aufgebaut wurden? Der, der nicht einmal Ingenieur studiert hat, Bauingenieur. Wer wollte das? Gott. Deshalb die Haltung von diesen Vornehmen war eigentlich nicht eine Rebellion gegen Nehemia, sondern sie war eine Rebellion gegen den lebendigen Gott. Und das kommt nie gut. Auch wenn sie am Menschen ausgelassen wird. 1. Petrus 5, Vers 5, da heißt es, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber den Demütigen lässt er seine Gnade erfahren. Und ich hoffe, wir sind uns alle einig heute Morgen. Zu diesen Vornehmen wollen wir auf keinen Fall gehören, sondern wir wollen bereit sein. Wir wollen uns auch dort einsetzen, wo wir gerade gebraucht werden. Aber jetzt wurde also diese Mauer gebaut, sie wurde immer höher und höher und höher. Und was passiert jetzt? Es baut sich immer mehr auch Widerstand auf. Man kann eigentlich sagen, wenn wir die Geschichte lesen, je höher die Mauer gebaut wurde, desto größer baute sich der Widerstand der Feinde auf. Ich möchte euch da kurz auch hineinnehmen in das nächste Kapitel, in Kapitel 2, die ersten, Kapitel 4, die ersten zwei Verse. Da heißt es, als aber Sanballat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und die Aschdoditer hörten, dass die Mauern Jerusalem ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Da werden uns also ganz verschiedene Personen erwähnt. Zum Teil begegnen sie uns immer wieder, begleiten uns das ganze Buch hindurch von Nehemia. Zum Beispiel dieser Sanballat aus Samaria, also nördlich von Jerusalem. Oder dieser Tobia, der mehr östlich wohnte von Jerusalem. Oder da die Araber, die Aschdoditer, die südlich von Jerusalem wohnten. Und diese Könige dieser Nachbarvölker, wir haben es gelesen, die haben sich alle zusammengeschlossen, zwar rundherum, wenn wir das auf der Karte nachvollziehen, um Jerusalem herum, zum Widerstand gegen die Bauleute. Weil es ihnen ein Dorn im Auge war. Weil sie zornig wurden, dass die Stadt Gottes wieder aufgebaut wird. Und da können wir uns wieder die Frage stellen, warum dieser geballte Widerstand? Sind das so schlimm, dass die Juden ihre Stadt bauen? Lass sie doch machen. Das kann doch euch egal sein. Warum dieser gewaltige Widerstand? Wir werden in den nächsten Predigten, der wird sich noch mehr zuspitzen, dieser Widerstand. Warum denn? Ich möchte das ganz einfach beantworten. Es gibt eine Geschichte hinter dieser Geschichte. Und diese Geschichte hinter dieser Geschichte ist noch heute aktuell. Da geht es nämlich um einen Kampf zwischen zwei Reichen. Zwischen dem Reich Gottes und dem Reich Satans. Und das ist einer der schwierigsten Punkte, wenn ein Mensch sich entschließt, sein Leben der Herrschaft von Jesus anzuvertrauen. Finde ich immer etwas vom Schwierigsten. Was jemandem zu erklären, das reizt nämlich Satan zum Zorn, zum Kampf. Wenn ein Mensch zu Jesus findet, will er immer, dass der Satan sein, der, das er verloren hat, um jeden Preis wieder zurückzugewinnen. Und darum ist das etwas vom Schwierigsten, ein Mensch sein Leben Jesus übergibt, ihm zu erklären, dass er jetzt mit Widerstand konfrontiert wird, mit den er bis heute vielleicht nicht gekannt hat. In einem Widerstand, wie er so bei Nehemia bildhaft beschrieben wird. Und das irritiert unglaublich. Aber es ist eine Tatsache. Epheser 6, Vers 12, wo es heißt, dieser Kampf ist heute noch voll im Gange. Und deshalb heißt es Epheser 6, 12, wir kämpfen nicht gegen Menschen, nicht gegen den Salmballat und den Tobia, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Ich mag mich so gut erinnern, als ich zum Glauben kam. Oh, wie hatte ich Freude. Jetzt gehöre ich zu Jesus. Jetzt bin ich ein Kind Gottes. Es ist endlich so dieses schlechte Gewissen meiner Schuld weg. Und auf der anderen Seite mag ich mich noch gut erinnern, wie so die erste Welle kam, der Widerstand in meinen Emotionen, meinen Gefühlen. Es hat mich manchmal fast von den Socken gehauen. Ich habe manchmal gedacht, du bist ja gar nicht richtig gläubig. Ich mag mich erinnern, als ich im ersten Lehrjahr war als Konditor, hatten wir eine Vortragsreihe in unserer Gemeinde und ich habe den Chef eingeladen. Und in dieser Woche ging beim Arbeiten alles runter und rüber. Ich habe im Ofen die Backwaren vergessen, bis es roch aus dem Ofen, alles verbrannt. Und der Chef hat geflucht und hat mich gefragt, gehst du ja jeden Abend dahin? Für besser auf Christ zu sein, du bist so ein schlechtes Aushängeschild für das Evangelium. Und auch in Gefühlen war manchmal so ein Widerstand, so ein Kampf drin. Das ist ganz normal für unser Christentum. Und darum ist die Formel eigentlich billig, wenn man predigt, komm zu Jesus und du hast keine Probleme mehr. Das hat Jesus nie gesagt. Eigentlich muss man manchmal sogar sagen, komm zu Jesus und die Probleme fangen vielleicht erst so richtig an. Auf jeden Fall, man spürt dann plötzlich einen Widerstand oder Widerstände, die man so bisher nicht kannte. Und wer sich dann noch aktiv hineingibt in den Bau des Reiches Gottes, wer dann aktiv an dieser Mauer baut, der spürt diesen Widerstand noch mehr. Ich zeige das an einem Beispiel. Ihr mögt euch alle noch erinnern, als Anna-Marie Hildbrunner hier in der Musikgruppe mitspielte. Und als sie noch zum letzten Abschiedsbesuch zu uns kamen, hat sie mir unter anderem erzählt, oft am Sonntagmorgen die gleiche Szenario. Sie wollte gehen, um früher zu üben hier. Und sie sagt, richtig Zoff in der Familie. Mit den Kindern Ärger, sonst dicke Luft. Und sie ist dann trotzdem hingefahren und hat mir gesagt, Mama, habe ich gedacht, eigentlich kann ich gleich wieder umkehren. Ich gehe hin zum Üben, lobe den Herrn meine Seele. Und zu Hause ist dicke Luft. Welch ein Widerspruch. Aber sie ist nicht umgekehrt, warum? Weil sie eine erfahrene Christin ist und wusste, das ist etwas von diesem Widerstand, der hier auch beschrieben ist, bildhaft auch für uns. Widerstand. Und deshalb ist es so wichtig, dass Leute sich exponieren im Reiche Gottes. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Leute, die sie exponieren, dass die von der Gemeinde geistlich unterstützt wird. Dass man solche Leute nicht abschießt. Was das Abschießen geschieht, ich glaube, das ist immer ein Fest in der Hölle. Sieg für Satan. Sondern dass man diese Leute, die sich noch speziell exponieren im Reiche Gottes, dass sie geistliche Unterstützung erfahren. Vielleicht auch heute nach der Predigt, dass ihr zu der Musikgruppe geht und euch einfach mal bedankt. Vielen Dank. Das ist so ermutigend. Rückendeckung. Aber jetzt haben wir das Thema auch Sieg über Widerstand und ich möchte zum Schluss nur noch ganz kurz einige Takte sagen, wie sind diese Bauleute zu diesem Sieg gekommen über diese Widerstände? Wir lesen nochmals miteinander Verse 2 und 3 aus diesem vierten Kapitel. Sie verschworen sich also alle miteinander hinzusehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Und jetzt kommt es zum Sieg, so die ersten Schritte über diesen Widerstand. Was ist das Erste? Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen auf gegen sie Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Was ist die erste Maßnahme, diesem Widerstand zu begegnen, diesen Widerstand zu besiegen? Die waren ja komplett überfordert, die hatten ja keine ausgebildete Armee, diese Juden. Was war die erste Maßnahme? Merkt ihr den Kreis, der schließt sich wieder zu der Predigt vom letzten Mal, vor einem Monat. Wir aber beteten. Achtet euch, es heißt nicht Nehemia betete, er ist ja bezahlt als Leiter, sondern wir alle zusammen, wir aber beteten. Und deshalb möchte ich gerne nochmals meine Folie von einem Monat von meiner letzten Predigt in Erinnerung rufen. Deshalb sagt Paulus, das Erste und das Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Und da meint er vor allem das Wir-Gebet, wir aber beteten. Also sie blieben beständig, heißt es von den ersten Christen. Und da heißt es, ein paar Dinge werden aufgezählt, ein paar wenige Dinge. Sie blieben beständig in den Gebetsversammlungen. Ich sage es noch einmal, wie vor einem Monat, eine betende Gemeinde, die das pflegt, das Wir-Gebet, das Gebet zusammen, hat mehr Kraft. Eine betende Gemeinde ist besser geschützt. Auch unsere Kinder. Wie wichtig ist das? Eine betende Gemeinde ist unbesiegbar. Schon die Gründer unserer Gemeinde hier haben das hochgehalten. Wir haben uns am letzten Dienstag damit beschäftigt, Johannes Winzerler. Die erste Maßnahme, wir aber beteten, um diesen Widerstand zu besiegen. Und jetzt könnte man sagen, die zweite Maßnahme ist ja wie ein Widerspruch, jetzt machen sie etwas. Lassen die Gott jetzt nicht machen? Jetzt werden sie auch aktiv. Und stellten Wachen auf gegen sie Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Das schließt einander nicht aus. Beten und auf der anderen Seite etwas unternehmen, Wachen aufstellen gegen die Feinde. Was sind denn diese Wachen? Ich möchte es ganz einfach heute Morgen auslegen. Sie haben etwas dagegen unternommen. Sie haben diesen Widerstand nicht einfach nachgegeben. Das heißt Wachen aufstellen. Sie stellten Wachen auf, weil Widerstand kann auch unglaublich zermürben und müde machen. Alle, die aktiv im Reich Gottes sind, wissen das. Das wird uns auch gleich im nächsten Vers beschrieben, wo es heißt, und das Volk von Juda sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach. Und der Schutt ist zu viel, wir können an der Mauer nicht weiter bauen. Das erlebt jeder, der im Reich Gottes aktiv ist. Aber jetzt gilt es, Wachen aufzustellen. Sonst hat ja der Feind gesiegt. Sie stellten Wachen auf. Ich möchte jetzt mit zwei Beispielen abschließen, meine Predigt, wie solche Wachen in unserem Leben aussehen können. Die können ja ganz verschieden aussehen, bei jedem anders. Und sind zwei Beispiele, die ganz frisch sind von dieser Woche. Ganz frische Beispiele. Das erste vom letzten Dienstag hatten wir Gebetsabend und der Marcel hat am Schluss gesagt, ich weiß nicht, wie es euch geht, sinngemäß, ich bin mal oft müde vor dem Gebetsabend, aber jetzt bin ich wieder frisch. Und da war eine Frau in unserer Gruppe beim Beten. Ich habe sie gefragt, ob ich das ehrlich offen sagen darf heute Morgen. Die Marlies Roth, sie hat gesagt, ja, ich bin heute nicht da, ich bin im Balkon, aber sag das nur. Die hat gesagt, und ich bin immer am Dienstagmorgen schon müde. Und jemand aus der Gruppe hat sie gefragt, wie meinst du es? Immer am Dienstagmorgen bin ich schon müde. Ein wunderbares Beispiel. Marlies Roth hat aber gegen diesen Angriff des feinen Waches aufgestellt. Ich bin immer am Dienstag am müdesten am Morgen. Warum? Sie hat eine Wache aufgestellt, indem sie ihre Müdigkeit identifiziert. Es ist wohl eine körperliche Müdigkeit, sicher auch wegen dem Alter, aber sie merkt, warum ist es dann immer der Dienstag und nicht der Mittwoch? Und sie hat erkannt, das hat eine geistliche Dimension, diese Müdigkeit. Wache aufstellen. Und das Zweite, ganz einfach, wie sie ihre Wachen aufstellt, sie ist trotz ihrer Müdigkeit trotzdem gekommen. Das heißt Wachen aufstellen, nicht einfach nachgeben, sondern, kommt hier nicht regelmäßig, aber Immer wieder sagt sie, das ist eine Müdigkeit auch vom Feind Gottes. Deshalb gehe ich trotzdem. Wachen aufstellen. Und das zweite Beispiel, das hat mich unglaublich gefreut, als ich am letzten Montag im Zürcher Kantonsrat war. Ich durfte dann mit den Politikern in den Znüni gehen. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Da saß ich da, die SVPler da und dann da die einige bekennende Christen im Zürcher Kantonsrat. Und dann sitzt ein jüngerer Mann, ein Kantonsrat, mir gegenüber beim Butterbrotessen, dem seine Frau ich schon seit der Jugend kenne. War da damals Pastor in dieser Gemeinde. Da habe ich gefragt, warum sitzt du da im Kantonsrat? Er sagt, ja, seit 2 Jahren und wie geht's dir? Ja, ich habe gerade ein Geschäft gegründet, ich habe 5 Kinder. Was, sie hat 5 Kinder? Und da kamen wir natürlich aufs Thema, wie bringst du das auf die Reihe? 5 Kinder haben, Gemeinde, Geschäft. Wie bringst du es auf die Reihe? Und dann erzählt er mir etwas, das hat mit Wachen aufstellen zu tun. Er sagt, wir haben etwas ganz Komisches erlebt. Immer wieder vor einer ganz wichtigen Sitzung war bei unserer Familie Zoff zu Hause. Kindern hatten wir Ärger, in der Ehe war dicke Luft oder sonst etwas lief schief und ich musste mehrmals wichtige Sitzungen im letzten Moment absagen und sagen, ich komme nicht. Dann hat er mir erzählt, dann hat seine Frau, nicht er hat das gesagt, so als fromme Ausrede, dass er sich aus der Verantwortung schleichen kann, sondern die Frau hat gesagt eines Tages, das muss aufhören. Das kann doch nicht sein, jedes Mal, wenn es um wichtige Dinge geht, also nicht um irgendwelche Abwasser, sondern um ethisch wichtige Fragen, die zu sprechen gilt, an diesen Sitzungen, dann sagst du ab. Also mit dem geben wir immer dem Teufel nach. Das kann es doch nicht sein. Und sie hat eine Wache aufgestellt, ich betone noch einmal, sie, die Frau, nicht der. Sie hat gesagt, wenn es beim nächsten Mal wieder unser ganzes Haus am Auseinanderfallen ist, wenn eine solche Sitzung ansteht, du gehst einfach. Und ich regle das mit Gott alleine. Und du gehst an die Sitzung. Wow. Ich kannte die als kleines Kind, wenn ich dir mal eine Frage stellte, einen halben Satz höchstens. Ich habe mich so gefreut. Geistliche Frau. Du gehst, wir wollen doch dem Teufel nicht immer nachgeben. Und er hat mir erzählt, es hat sich bewährt. Wie bei Nehemia. Es heißt nämlich im Vers 14, dass Nehemia zu den kleinen Leuten sagt, unser Gott wird für euch streiten. Und das erleben sie immer wieder in ihrer Familie. So, jetzt habt ihr aber lange zugehört. Ich höre jetzt auf. Den restlichen Text im Kapitel 4 überlasse ich euch zur persönlichen Auslegung im Hauskreis oder zu Hause. Eine Hilfe könnte vielleicht sein die Waffenrüstung in Epheser 6. Und da komme ich zum Schluss und fasse nochmals zusammen. Es ist so wichtig, dass wir den Absichten des Feindes nicht auf den Leim gehen. Dass wir Wachen aufstellen. Und die Bibel sagt in Bezug auf Satans, uns ist nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Das kann man also. Das ist das Erste. Und das zweite, Gott sucht Menschen, die bereit sind, noch heute leidenschaftlich an seinem Reich zu bauen. Und deshalb dürfen wir immer wieder fragen, welcher Abschnitt, wir müssen ja nicht alles tun, aber welcher Abschnitt ist bei mir jetzt dran? Und dazu passt jetzt auch das Lied, das wir dann noch singen dürfen miteinander. Es ist Zeit. Es ist Zeit zum Bauen. Aber ich möchte jetzt und mit uns noch beten, darf ich euch bitten, dazu aufzustehen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir möchten dir einfach danken, dass du diese Geschichte dieses Mauerbaus aufschreiben ließest, auch für uns. Da ist so viel Ermutigung drin, so viel Wegweisung, so viel Hilfe. Und danke, Jesus, dass wir auch mithelfen dürfen beim Bauen und dich so ehren dürfen. Mit unseren Begabungen, aber auch dort, wo wir eben einfach gebraucht werden, wie hier in der Geschichte. Und Jesus, hilf uns immer wieder, dass wir unsere Zeit, die uns schenkst, gut einsetzen. Wir leben in einer Zeit, Jesus, wo das Angebot so groß ist, der Ablenkung und der Zerstreuung. Aber Jesus, wir wollen dir dienen, wollen dich ehren. weil du uns zuerst geliebt hast, weil du uns zuerst gedient hast und noch heute jeden Tag uns dienst. Hab herzlichen Dank dafür. Amen. Darf ich euch bitten für den Schlusspunkt, es ist Zeit.